Es ist einer der letzten Aussprüche in der Bibel. Es ist das letzte Gebet und es lautet so: Amen, ja, komm, Herr Jesus. Es ist der Jünger Johannes, der als letzter übrig geblieben ist von den Jüngern Jesu. Alle anderen sind als Märtyrer gestorben und am Ende seines Lebens, am Ende des ersten Jahrhunderts, bekommt der Evangelist Johannes die Aufgabe, aufzuschreiben, was er geschaut hat über die Ereignisse der Zukunft. Johannes hatte viel Verfolgung und viel Leid gesehen. Johannes hatte das Werk des Antichristen gesehen und den Sieg von Jesus. Und er sieht eigentlich die Geschichte dieser Welt zu Ende gehen und beschreibt das hier in diesem letzten Buch der Bibel. Und ganz am Ende, als Johannes diese Geschichte zu Ende erzählt hat, diese Geschichte von dieser Erde, die dann mündet in der Ewigkeit und sozusagen der Vorhang zugeht und der Abspann beginnt, hat Johannes nur noch ein Gebet auf den Lippen und das ist dieses: Amen, ja, komm, Herr Jesus. Und vorher war Jesus derjenige, der die letzten Worte hatte, indem er gesagt hatte, der diese Dinge bezeugt, spricht: Siehe, ich komme bald. Also das Kapitel der Menschheit wird geschrieben und wird dargestellt und am Ende sagt Jesus: Hey, es ist nicht mehr lang, dann ist die Geschichte mit dieser Menschheit und mit dieser Erde vorbei. Ich komme bald. Und Johannes ruft aus: Amen, komm, Herr Jesus. Und jetzt sitzen wir hier 2000 Jahre später, 1900 Jahre später. Und die Frage ist: Wie geht es uns mit diesem Gebet? Komm, Herr Jesus. Ist das bei uns noch auf den Lippen? Ist das unser letzter Ausruf? Ist das unsere Sehnsucht, unser Gebet, wonach wir verlangen? Wenn wir uns hineinversetzen in die Lage der verfolgten Christen, dann bin ich überzeugt, diese hellen Beharren im Schiffscontainer, das war ihr Gebet. Komm, Herr Jesus. Menschen in der Verfolgung, die sind reduziert auf das Wesentliche. Sie haben nur noch eine Hoffnung, das ist ihr Herr, nach dem sie sich sehnen, den sie sehen wollen, weil sie nichts anderes haben. Aber ich, wenn ich mich anschaue, mir geht es ziemlich gut im Vergleich dazu. Und bei mir ist das nicht auf den Lippen. Das steht bei mir nicht vorne an, wo ich sage: Ah, komm, komm, Herr Jesus. Aber wisst ihr was, ich möchte das. Ich möchte das für mich und ich möchte das für diese Gemeinde. Dass sie sich danach ausstreckt und danach sehnt. Ja, ich meine, wir haben ein angenehmes Leben hier in Westeuropa. Uns geht es ja im Grunde genommen gut. Und was später kommt an Segnungen, die Gott uns verheißen hat, das kann ja warten. So denken wir teilweise. Aber nein, eigentlich ist eine andere Botschaft, die Jesus gebracht hat. Er sagte: Macht euch bereit, ich komme bald. Ich kann sogar jederzeit kommen. Und darüber möchte ich heute Morgen ein wenig reden. Dieses Ereignis, was Jesus verheißen hat, ist ein Ereignis, das jederzeit eintreffen kann. Und so möchte ich mit uns heute in einen Abschnitt hineingehen, in Lukas 12. Und dort beschreibt Jesus eine Einstellung, die wir haben sollten und die dem entspricht, was er verheißen hat, dass er kommen wird. Und in Lukas 12, ab Vers 35, beschreibt Jesus unsere Einstellung und das, was uns ausmachen sollte, wenn er gesagt hat, dass er bald kommt. Und dort sagt Jesus in Lukas 12, Vers 35: Eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Wache und wenn er in der dritten Wache kommt und findet sie so, glückselig sind jene. Dies aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus durchgraben würde. Auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Auch ihr seid bereit. Jesus hat hier in diesem Lukas, kannst du den Vers gerne dran lassen, wir werden da weiter reinschauen. Lukas gibt in seinem Kapitel 12 Anweisungen an Menschen, die ihm nachfolgen wollen. Und wenn man so das Lukas-Evangelium liest, dann hat man doch den Eindruck, Jesus möchte eigentlich die Zahl der Nachfolger mehr und mehr reduzieren, weil seine Forderungen sind radikal. Und fast meint man, Jesus, du möchtest ja eigentlich, dass dir niemand nachfolgt, was du eigentlich von deinen Nachfolgern forderst. Und so ist auch das Kapitel 12 eigentlich voll mit Forderungen, dass wir unseren Streben nach Reichtum fahren lassen, dass wir alle unsere Sorgen fahren lassen, dass wir Jesus an die erste Stelle in unserem Leben setzen. Und jetzt kommt Jesus dann hier auf die innere Einstellung, die ein Jünger haben sollte, der Jesus nachfolgen will. Und was Jesus dann hier beschreibt und das Ereignis, was er verheißt, das nennt man die Wiederkunft Christi. Es ist eine der zentralen Lehren in unserem christlichen Glauben und doch ist sie ziemlich am Rande unserer Köpfe. Wir wissen, wir sind erlöst und Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Aber die Tatsache, dass er wiederkommen wird, die geht irgendwo verloren in unserem Alltag. Aber wenn wir das hier so lesen, wie Jesus davon schreibt, dann ist das ein sicheres Ereignis. Noch sicherer, wie das morgen früh die Sonne aufgeht. Der Zeitpunkt ist unsicher, aber dass Jesus wiederkommt, ist absolut sicher. Und im Grunde genommen ist Jesu Botschaft in dem Text, den wir heute anschauen werden, glasklar. Jesus sagt, ich komme wieder, sei du bereit. Und das möchte ich uns heute Morgen auch hier ans Herz legen, uns zu fragen, uns mit dieser Realität zu konfrontieren. Jesus kommt wieder. Und es dauert nicht mehr lang für die einen und für die anderen. Und die Frage ist, sind wir bereit? Der Herr kommt. Und Vers 40 Vers 40 und dort schreibt Jesus, auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da es nicht meint. Also das ist das abschließende Urteil. Der Sohn des Menschen, das war für die Juden damals ein Begriff, den haben sie verbunden mit dem Messias. Daniel hatte darüber geschrieben in Daniel 7, Vers 13. Da können wir mal gerade nachlesen beim Daniel, was Daniel darüber schrieb, und das war in den Köpfen der Menschen drin, dass da einer kommen wird, der Sohn des Menschen. Und Daniel schreibt dann in Daniel 7, Vers 13, und ich schaute in Visionen der Nacht, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum, sodass es nicht zerstört wird. Hier erinnerten sich die Juden daran, der Sohn des Menschen kommt, denn es ist der Messias, und er kommt in Herrlichkeit, und er wird regieren, und er wird seine Herrschaft aufrichten. Und jetzt sagt Jesus, hey, ich bin es und ich komme wieder als der Sohn des Menschen in Herrlichkeit, komme ich, um meine Herrschaft aufzurichten. Und jetzt erinnern wir uns an die Worte, 2000 Jahre sind vergangen fast und man könnte meinen, hey, Moment mal, Jesus, bist du nicht ein Scharlatan? Du sagst, du kommst und verzögerst dich um 2000 Jahre. Bitte, wer soll denn daran noch glauben? Wer glaubt denn heute daran noch? Super. Aber auch zur Zeit von den Schreibern des Neuen Testamentes waren schon Menschen drauf und dran, mit den Christen zu diskutieren und zu sagen, hey, ihr erzählt, euer Herr kommt wieder? Wo ist er denn? Wir sehen ihn nicht. Und Petrus nimmt in seinem zweiten Brief darauf Bezug und sagt, hey, es gibt zwar einige, die meinen, dass er seine Verheißung verzögert, aber der Herr verzögert seine Verheißung nicht. Gott hat ein anderes Verständnis von Zeit und Raum. Und Petrus sagt dann, für Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre. Und deswegen ist es für Gott keine Verzögerung. Und deswegen dürfen wir auch im Jahr 2011 im November, und bald ist das Jahr 2012, dürfen wir damit rechnen, dass das, was Jesus gesagt hat, dass er wiederkommt, wahr wird. Die verfolgte Gemeinde, die glaubt daran. Die hofft darauf. Und bei uns ist es völlig in Vergessenheit geraten. Jesus kommt. So viel wollen wir hier schon mal festhalten. Aber schauen wir uns mal diesen Text an in Vers 35. Und dort beginnt Jesus mit einem Bild. Er hat in diesem Text 4 verschiedene Bilder. Und eines davon ist, eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein. Die Lenden und Gürtel, das ist für uns ein Begriff, den verstehen wir schon gar nicht mehr. Wir wissen, was ein Gürtel ist und der ist um die Hüfte geschnallt. Aber was es damals bedeutete, war, die Menschen hatten alle lange Gewänder. Und mit diesen Gewändern ging man so durch den Tag. Aber wenn man mal zur Arbeit schritt und sich ausrüstete, um aktiv zu werden, dann musste man eines tun, nämlich das Gewand hochbinden, damit man mehr Beinfreiheit hatte, den Gürtel eng schnallen und dann war man bereit, zur Tat zu schreiten. Und genau das ist das, was Jesus hier meint mit diesen Lenden umgürtet. Haltet euch bereit. Seid bereit, entgegenzugehen. Seid bereit, etwas zu unternehmen, wenn der Herr kommt. Und das ist hier das Bild und dann auch das nächste Bild. Und eure Lampen sollen brennend sein. In unserer Zeit brauchen wir keine Lampe mehr brennend machen. Wenn der Herr kommt, machen wir das Licht an und schauen den Weg zur Tür, um ihm aufzumachen. Aber damals in der Zeit musste man die Lampe brennend halten, damit man, wenn es dann an der Zeit war, die Tür zu öffnen, dass man dann den Weg kannte. Das heißt, es brachte nichts, erst später die Lampe anmachen zu wollen, weil zum einen ist es ja dunkel, man findet nicht das Streichholz oder das Feuerzeug, um die Lampe anzumachen und somit verzögert sich der ganze Prozess und man ist nicht bereit. In Matthäus 25, da erzählt Jesus von 10 Jungfrauen, 5 davon waren bereit, hatten ihre Lampen brennend und 5 davon waren nicht vorbereitet. Und die Frage ist, wie sieht es mit uns aus, mit unserer inneren Haltung dem Ereignis gegenüber, dass Jesus wiederkommt? In 2. Mose 12, da erwartet Gott vom Volk Israel genau diese Dinge. Haltet euch reisebereit, haltet euch bereit, dass eure Lampen brennend sind, damit ihr, wenn der Engel des Todes kommt und euch rausführen will aus Ägypten, dass ihr bereit seid. Und Jesus geht dann hier weiter mit diesem Bild und macht dann deutlich, und ihr seid Menschen gleich in Vers 36, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Hier ist ein neues Bild, hier ist ein Herr und hier sind Knechte, die auf ihren Herrn warten. Und die Frage ist überhaupt, was bedeutet das? Jesus gebraucht dieses Bild vom Herrn und Knechten immer wieder in seinen Gleichnissen. Er erzählt von Knechten, die andere zu einem Hochzeitsmahl einladen sollen. Er erzählt von Knechten, denen Besitz anvertraut ist, damit sie damit handeln. Und hier erzählt er von Knechten, die warten auf ihren Herrn, der unterwegs ist auf einer Hochzeit. Aber dieses Verhältnis vom Knecht und von einem Herrn, das wird in unseren Bibelübersetzungen gar nicht mehr so deutlich. Und vor kurzem las ich ein Buch von John MacArthur und da beschreibt er einen Tatbestand, den möchte ich kurz ausführen. John MacArthur hat an einem Punkt erkannt, dass dieser Begriff vom Knecht oder vom Diener gar nicht dem entspricht, was das Neue Testament eigentlich aussagt über diesen Begriff, der dem zugrunde liegt, nämlich dem Begriff Doulos. Dieser Begriff bedeutet eigentlich Sklave. Und eigentlich müssen wir all die Geschichten, die Jesus erzählt, aus diesem Verhältnis heraus erklären und deuten. Da sind Sklaven, die warten auf ihren Herrn, nicht irgendwelche Bediensteten, die dafür bezahlt werden, dass sie dem Herrn die Tür öffnen. Nein, das sind Sklaven. Und deswegen lass mich kurz erklären, was es mit diesem Begriff vom Sklaven auf sich hat. Es ist ein ganz zentraler Begriff im Neuen Testament. Damals zur Zeit Jesu gab es ein Fünftel der Bevölkerung waren Sklaven. Am Ende des ersten Jahrhunderts waren das 12 Millionen Menschen. Wenn wir heutzutage, wir kennen diesen Begriff nicht mehr. Er ist fern, wir wissen vielleicht noch vom Sklavenhandel in Amerika, aber damals waren Sklaven eine tragende Wirtschaftskraft in der Zeit damals. Und deswegen war das ganz normal, dass Jesus sich auch gerade auf diese Volksgruppe bezog und sie benutzte, um etwas darzustellen von der Wahrheit. Sklaven kamen am Anfang durch Eroberungskriege in das Römische Reich herein und später wurde man als Sklave geboren. Für viele Sklaven war das Leben schwer, wenn sie in Minen arbeiten sollten oder in Höfen, aber andere Sklaven, die in der Stadt reichen Herren dienen durften, die hatten ein angenehmes Leben. Sklaven konnte man eigentlich gar nicht unterscheiden von Menschen, die frei waren. Von ihrem Aussehen her waren sie beide gleich. Und auch jede Arbeit, die ein freier Mensch tun konnte, konnte ebenso ein Sklave tun. Sklaven waren verscheut über alle Berufsgruppen. Es gab Ärzte, die waren Sklaven, es gab Köche, die waren Sklaven, es gab Gärtner, die waren Sklaven, es gab Lehrer. Alle Berufsgruppen waren auch Sklaven oder konnten auch Sklaven sein. Sklaven dienten vor allen Dingen auch im Haushalt, waren ein Teil der Familie. Und wenn man der Sklave war von einem angesehenen Herrn, war man ebenso ein angesehener Sklave. Wow, du bist der Sklave von dem? Dann bist du einer. Aber das Besondere, und das müssen wir verstehen, das Leben eines Sklaven war das Leben völliger Hingabe und Selbstaufgabe und Unterordnung und Dienst für den Herrn. Sklaven hatten keine Freiheit und keine Rechte und waren das Eigentum ihres Herrn. Im Römischen Reich waren Sklaven sogar als Besitz angesehen und man sprach von ihnen mehr als von einer Sache, als von einer Person. Und jemandes Sklave zu sein, bedeutete dem Willen des Herrn absolut gehörig zu sein und sich diesem unterzuordnen. Um das mal zu verstehen, dass das Neue Testament und das, was Jesus erzählt über das Verhältnis, das wir zu ihm haben sollten, von diesem Bild her abgeleitet ist, dann frage ich mich manchmal, wo sind wir heute gelandet? Wir sind Christen, aber wir existieren doch ganz schön für uns selber. Und gar nicht so in der Abhängigkeit. Im ersten Jahrhundert war es der Begriff Christen untrennbar mit dem Selbstverständnis eines Sklaven verbunden, der einem Herrn gehörte und der diesem Herrn mit allem diente, was er hatte. Und John MacArthur, der beendet dann seine Ausführungen und mit einem Zitat, und das möchte ich gerade lesen. Wahres Christentum bedeutet nicht, dass wir Jesus zu unserem Leben hinzufügen. Stattdessen geben wir uns ihm ganz hin, unterordnen uns vollständig seinem Willen und suchen niemanden anderem zu gefallen als ihm allein. Dies verlangt den Tod unseres eigenen Ichs und die Nachfolge hinter diesem Herrn, was auch immer das kostet. In anderen Worten, Christ zu sein bedeutet Sklave Christi zu sein. Lasst uns das so lesen. in diesem Bild. Wir gehören nicht mehr uns, sondern wir leben für einen Herrn. Und dieser Herr ist hier in diesem Bild unterwegs. Ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Der Herr ist unterwegs. Damals gab es Hochzeiten, die gingen länger, meistens 7 Tage, manchmal auch länger. Und der Herr konnte seinen Knechten nicht sagen, wann er zurückkommt. Und er hatte auch kein Telefon, um anzurufen, hey, ich bin in einer halben Stunde da, macht euch bereit, könnt ihr mir die Tür aufmachen. Nein, das gab es damals nicht. Die Sklaven wussten, der Herr kommt, und wenn er kommt, dann sollten wir ihm die Tür aufmachen und dann sollten wir ihm am besten was zum Essen zubereiten und dann sollten wir für ihn da sein. Und das ist hier der Punkt. Diese Sklaven waren bereit. Die haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie nicht geschlafen haben und geguckt haben, hey, wenn er klopft, dann können wir ja schnell aufstehen und ihm die Tür aufmachen. Nein, die wussten, wir wissen nicht, wann der Herr kommt. Es kann sein, dass er irgendwann kommt. Wir bleiben wach, so lange bis er kommt, damit wir ihm dann öffnen können, wenn er kommt und damit er nicht vor der Tür stehen muss, um auf uns zu warten. Und so sollen Christen sein. So sind echte Sklaven Christi unterwegs. Der Herr braucht nicht zu warten. Die Lampe brennt. Wir sind bereit. Wir warten auf den Herrn, um ihm aufzumachen, wenn er kommt. Und Jesus beschreibt dann diese Knechte so in Vers 37. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Das ist hier der Punkt, dass wir als diejenigen, die jetzt Knechte sind, begreifen, er kommt und auf ihn zu warten bedeutet, wach zu sein. Und wach zu sein bedeutet, das größte Glück zu erleben, weil Jesus ist er hier derjenige, der sagt, glückselig sind jene Knechte. Es ist eine Seligpreisung, wie die aus der Bergpredigt. Das bedeutet wahres Glück, wenn wir bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Wachend zu sein bedeutet, bereit zu sein und bedeutet vor allen Dingen nicht zu schlafen. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich mich anschaue, wenn ich die Christenheit anschaue in der westlichen Welt, dann schlafen wir allzu sehr. Bruder Andrew wurde gerade auch von einem Vers aus der Offenbarung in Kapitel 3 wachgerüttelt. Wache auf und stärke das, was sterben will. Und er ging los. Und heute ist der Ruf eigentlich von Gott an die Christen in der westlichen Welt und an die Christen in Bad Krozingen. Wacht auf! Der Herr kommt. Wollt ihr ihm nicht die Tür aufmachen und bereit sein? Und dann ist das, was Jesus hier dann weiter beschreibt, etwas Großartiges, was ich nicht verstehe. Im zweiten Teil von Vers 37, wahrlich, ich sage euch, man könnte ja denken, dass die Knechte jetzt den Herrn empfangen, der von der Hochzeit zurückkommt, der 7 Tage unterwegs war und der sich jetzt freut, dass er nochmal was essen kann, um dann schön zu schlafen, und die Knechte sind da, um ihn zu bedienen. Aber das dreht sich hier ganz um. Wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, er wird sich umgürten, also der Herr wird sich umgürten, wird die Arbeitsschürze anziehen und er wird sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Das verstehe ich nicht, was Jesus hier sagt. Jesus spricht hier nicht im Bild, um beim Bild zu bleiben, sondern Jesus möchte hier durch dieses Bild deutlich machen, dass er der Herr ist, der kommt und dem wir die Tür aufmachen und der dann der ist, der uns bedienen wird. Leute, das müssen wir begreifen, das muss uns begeistern und da müssen Jubelrufe kommen, Herr, wie kannst du so etwas tun? Wir sind doch deine Diener und jetzt dienst du uns, aber gerade das ist ja unser Herr, auf den wir warten und dem wir dienen. Er ist der Diener Und deswegen ist auch hier nicht die Motivation eine Motivation, wo wir meinen, wir warten jetzt, damit er mit uns zufrieden ist und damit wir am Ende ganz viel Lob bekommen. Nein, wir warten und wir sind wachsam, weil er zuallererst uns gedient hat. Und weil er nicht nur uns gedient hat, sondern weil er sein ganzes Leben für uns gegeben hat. Als Lösegeld, weil er für uns gestorben ist und uns erkauft hat mit dem Preis seines Blutes. Deswegen wollen wir auf ihn warten und wollen wachsam sein und aus keinem anderen Grund, weil wir ihn lieben, weil wir ihm die Ehre geben und weil wir ihn erwarten. Aus lauter Zuneigung und Liebe, nicht weil wir Angst haben, Strafe zu bekommen, wenn wir nicht wachen, sondern weil da eine tiefe Dankbarkeit in uns drin ist. Und deswegen lasst uns hier neu begeistert werden von dieser dienenden Haltung, die der Herr uns schon erwiesen hat und die er uns wieder erweisen wird, wenn wir bei ihm sind und wenn er wiederkommt und wir zu ihm gehen, dann wird er uns bedienen. Nichts anderes heißt das hier. Er wird uns zu Tisch legen lassen. Und hier im Bild gesprochen, der Herr kommt und sagt, hey Männer, schön, dass ihr gewacht habt, schön, dass ihr mir die Tür aufgemacht habt, legt euch hin, ich werde euch jetzt was zu essen machen und ich werde euch jetzt verwöhnen. Das ist unser Herr und nichts anderes. Er wird uns dienen und das ist das Kostbare. Und dann gehen wir mal weiter in Vers 38. Und wenn er in der zweiten Wache und wenn er in der dritten Wache kommt und findet sie so, glückselig sind jene. Die Bibelausleger wissen nicht genau, ob es hier die Zeitzählung der Juden oder die Zeitzählung der Römer ist. Die hatten unterschiedliche. Die Juden hatten 3 Nachtwachen und die Römer hatten 4 Nachtwachen. Es ist irgendwann nach Mitternacht, spät in der Nacht, die zweite und die dritte. Und die Frage hier jetzt ist, sind wir dann bereit, wenn es sich auch verzögert und wenn es mal länger dauert? Gerade das zeichnet ja echte Diener aus, die nicht nach 12, ach, jetzt ist es schon ein bisschen spät, ich denke, der Herr wird's verzeihen, wenn ich mich jetzt schlafen lege, immerhin bin ich auch müde. Nein, gerade das zeichnet die Knechte aus, dass sie warten. Und wenn es später wird und wenn es noch später wird, dass sie warten. Glücklich sind wir gerade dann, wenn wir wachen, auch wenn es später wird. Und dann gebraucht Jesus hier ein Bild. Dies aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus durchgraben würden wäre. Das heißt, wenn der Zeitpunkt des Angriffs von einem Dieb bekannt ist, dann kann man ja schlafen so lange, bis der Dieb kommt. Und wenn der Dieb kommt, kann man aufstehen und diesem Angriff begegnen. Und der Dieb kann nichts ausrichten. Aber weil der Zeitpunkt vom Angriff des Diebes nicht bekannt ist, deswegen müssen wir immer bereit sein. Und das Interessante ist, wie vergleicht Jesus sich denn hier mit einem Dieb? Paulus gebraucht das Bild ebenso in 1. Thessalonicher 5 und sagt, der Herr kommt wie ein Dieb. Und Jesus selber sagt auch dann in Offenbarung 16, siehe, ich komme wie ein Dieb. Ist Jesus denn ein Dieb? Ich glaube, Jesus ist für manche ein Dieb, denn er wird ihnen alles nehmen, was ihnen kostbar ist, und es wird ihnen nichts bleiben. Für diejenigen, nämlich die ihr eigenes Ding gemacht haben, dort kommt Jesus. Und es wird ihnen nichts mehr bleiben. Aber im Grunde genommen ist dieses Bild hier einfach nur ein Hinweis darauf, dass die Wiederkunft von Jesus überraschend ist. Und dass wir den Zeitpunkt nicht wissen. Und dass es zu einem Zeitpunkt sein wird, wo alle vermeintlich schlafen. Nur diejenigen, die echte Knechte sind und die wissen, dass er kommt und der Angriff des Diebes, der wird irgendwann kommen, die dann bereit sind, um den Angriff abzuwehren. Hier ist also ein komischer Begriff gebraucht von einem Haus, das durchgraben wird. Damals waren die Häuser aus Lehm gebaut und wenn ein Dieb kommen wollte, dann hat er die Lehmmauer durchgraben und ist einfach durchgekrochen. Und der Punkt hier ist, wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Und er, Jesus selber sagt, sind wir bereit. Einige könnten ja jetzt sagen, hey, der Zeitpunkt, musste dem nicht einige Zeichen vorausgehen? Ja, müssen. Und trotzdem ist das, was Jesus immer wieder sagt, seid bereit, nicht ein Punkt, wo wir sagen, Jesus, ich bin erst bereit, wenn das und das und das und das eingetreten ist. Nein, Jesus sagt, sei bereit. Sei bereit. Und für einige ist auch diese Wiederkunft Jesu der Zeitpunkt, wo sie sterben. Dann nämlich ist Jesus da. Und dann nämlich müssen wir uns vor ihm verantworten, als seine Knechte oder als Menschen, die immer für sich gelebt haben und die ihn nicht als Herrn anerkannt haben. Dann ist der Zeitpunkt da und die Frage ist, sind wir dann bereit? Ich frage dich heute Morgen, bist du bereit, wenn Jesus kommt, wenn er aufbricht und wenn er anklopft an deiner Tür? Freust du dich, weil du auf ihn gewartet hast, weil du nicht geschlafen hast, sondern weil du in sehnsüchtiger Erwartung nur für ihn gelebt hast? Das ist nichts anderes als echtes Christenleben. Das ist nichts anderes, was unsere Zeit heutzutage mehr braucht. Menschen, die alles diesem Herrn unterordnen und die warten darauf, bis er wiederkommt. Wie machen wir uns bereit? Für diejenigen, die Jesus nicht als Herrn haben, geht es heute Morgen darum, erkenne Jesus als Herrn an. Bekenne ihm, dass du dein Leben für dich gelebt hast, dass er nicht dein Herr war und begreife, dass er dein Herr sein muss, damit du Rettung erfahren kannst. Und dann ordne dich ihm unter, gib ihm dein Leben und sag, Jesus, ich möchte für dich leben. Und wenn du schon länger sein Knecht bist, sein Diener bist, aber du bist eingeschlafen, dann lade ich dich ein, wach heute auf und mach nicht so weiter und du denkst, hey, auch nächstes Jahr kann es ja mal passieren, dass ich mich ein bisschen aufrappe. Nein, raff dich heute auf und stell dich heute in den Dienst der bedingungslosen Hingabe und leb für ihn. Er kommt bald und dann wollen wir bereit sein. Johannes betet am Ende, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Ich bete für mich und ich habe für euch gebetet, dass das unser Gebet ist. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Ich möchte noch beten. Jesus, die Realität deiner Wiederkehr gerät so leicht aus unseren Augen und wir werden müde und wir schlafen ein. Und du weißt, wie viele von uns eingeschlafen sind. Und du weißt, wie müde wir sind und wie sehr wir vergessen haben, dass du, unser Herr, wiederkommst. Aber du kommst wieder und wir wissen nicht wann. Und ich bete, dass wir so werden wie die verfolgte Gemeinde, die nichts anderes will, als dass du wiederkommst. Und die nichts anderes im Blick hat und die keine andere Hoffnung hat. Herr, befreie du uns von all den irdischen Hoffnungen, befreie uns von all den Sicherheiten, die unser Leben so ausmachen und hilf uns, dass wir nur dich haben und dir dienen können und dass wir am Ende Knechte sind, die man glücklich preisen kann, weil sie wach gewesen sind. Hilf uns, wach zu sein. Hilf uns, deine Wiederkehr im Blick zu haben. Amen.